Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz, audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt, innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. Das ist jetzt heute die zweite Folge meiner kleinen Reihe Muttersprache Musik und in dieser Reihe schaue ich auf zentrale Gedanken der Music Learning Theory von Edwin Elias Gordon. Und dabei frage ich, was können wir vom Spracherwerb lernen, wenn wir musikalisches Lernen besser verstehen wollen? Und in der ersten Folge ging es ja um das Hörvokabular, also um die Frage, warum musikalische Entwicklung mit dem Hören beginnt und warum Kinder einen reichen musikalischen Erfahrungsschatz brauchen, bevor sie Musik selbst differenziert singen, musizieren oder später eben auch lesen und schreiben können. Falls du die erste Folge jetzt noch nicht gehört hast, dann würde ich vorschlagen, hör sie dir die vielleicht am besten zuerst an, denn die Stufen der Lernpyramide bauen aufeinander auf und das heutige Thema wird einfach klarer, wenn du den ersten Schritt, also das Hörvokabular, schon richtig verstanden hast. Heute geht es jetzt aber um den nächsten Schritt, nämlich das Sing- und Musiziervokabular. Also wir wollen uns jetzt zuerst mit der Frage beschäftigen, wie wir vom Hören ins eigene musikalische Tun kommen. Denn bevor Kinder Musik selbst differenziert singen, musizieren oder später lesen können, brauchen sie einen reichen inneren Klangvorrat. So ein bisschen wie der Frederik mit seinem Vorrat an Farben, so braucht ein Kind so einen Vorrat an Tönen und Klängen und musikalischen Erfahrungen. Also das sogenannte Hörvokabular. Und hier geht es eben jetzt um den nächsten Schritt, wie aus diesem Hören eigenes musikalisches Tun wird. Musik hören ist bei Kindern ja kein rein passiver Vorgang. Also wenn wir kleine Kinder beobachten, wenn die Musik hören und aufnehmen, dann ist eine ganz natürliche Reaktion auf Musik, dass sie innerhalb kürzester Zeit beginnen zu explorieren, Dinge nachzuahmen und auszuprobieren. Also sie probieren Laute aus, sie spielen mit der Stimme, sie bewegen sich zur Musik, sie reagieren irgendwie mit ihrem Atemrhythmus, der sich verändert, greifen Rhythmen auf durch Bewegung, durch Klänge, durch die Stimme. Und genau diese spontane musikalische Exploration greifen wir auf. Also wir lassen sie nicht beliebig laufen, sondern führen sie nach und nach in eine strukturierte musikalische Arbeit. Und zwar, das machen wir durch kleine gesungene oder rhythmisch gesprochene Patterns, die wir verbinden mit Bewegungen, die wir in kleine Echospiele einbauen und damit kleine tonale und rhythmische Bausteine anbieten und damit in Interaktion gehen. Und so entsteht aus dem Hörvokabular eben allmählich ein Sing- und Musiziervokabular. Und ein wichtiges Paradigma in der Music Learning Theory lautet Sound before Sign. Also der Klang vor dem Zeichen. Denn Musiklernen beginnt bei Gordon nicht mit den Noten, nicht mit den Begriffen oder den Erklärungen, sondern eben mit dem Klang. Also zuerst hören, dann singen, musizieren und bewegen zur Musik. Und erst daraus heraus kommt das Lesen, Schreiben und theoretische Benennen. Es klingt eigentlich selbstverständlich, aber in der Praxis ist es eben super oft anders. Kinder kommen in den Instrumentalunterricht und vor ihnen liegt eben sofort ein Notenheft. Oder Kinder kommen in den Chor, in den Schulchor und bekommen sofort eine Note in die Hand gedrückt, obwohl sie vielleicht noch gar nicht genügend innere Klangvorstellungen aufgebaut haben, dass ihnen das überhaupt irgendetwas sagt. Oder wir erklären im Musikunterricht Taktarten, Tonarten, Vorzeichen, Notenwerte, bevor die Kinder diese musikalischen Zusammenhänge hörend, singend oder eben musikalisch agierend irgendwie überhaupt erfahren konnten. Und Gordon dreht diese Reihenfolge eben um. Musik ist für ihn zuerst eine Hörkunst und eine Handlungskunst, und weniger eine Lesekunst. Wir lernen Musik nicht zuerst, indem wir Zeichen entziffern, sondern wir lernen Musik, indem wir Klang erleben, musikalische Strukturen aufnehmen und zunehmend selbst mit ihnen handeln. Soweit eigentlich jetzt eine Wiederholung, das hatten wir ja schon. Also was genau meint jetzt Sing- und Musiziervokabular? Sing- und Musiziervokabular bedeutet nicht nur, dass Kinder Lieder mitsingen können, sondern dass sie einen aktiven, tonalen und rhythmischen Wortschatz entwickeln, der ihnen hilft, musikalische Strukturen immer mehr selbstständig zu verstehen oder auch einzuordnen und dann eben auch selbstständig zu verwenden. Und das ist eben ein wichtiger Unterschied, denn ein Kind kann vielleicht super viele Lieder schon mitsingen, solange daneben jemand sicher ihn ins Ohr singt oder solange das Klavier die Melodie unterstützt, solange etwas von außen ihm Orientierung gibt. Aber die entscheidende Frage ist eben, was kann dieses Kind selbstständig musikalisch eigentlich schon tun? Und genau darum geht es beim Sing- und Musiziervokabular. Also nicht um die Menge der Lieder, die ein Kind irgendwie mitsingen kann, sondern um einen aktiven musikalischen Wortschatz, der nach und nach verfügbar wird. Und ein zentraler Weg dahin ist bei Gordon die Arbeit mit rhythmischen und tonalen Patterns. Was genau sind Patterns jetzt in diesem Kontext? Patterns sind kleine tonale oder rhythmische Sinneinheiten, also nicht einfach einzelne Töne, einzelne Notennamen oder isolierte Silben, sondern eben musikalische Wörter. Und so wie Kinder beim Sprechen lernen ja auch nicht mit dem Buchstaben beginnen, sondern eben mit Wörtern anfangen zu explorieren, beginnt musikalisches Sprechen eben auch nicht mit Einzeltönen, sondern mit Pattern. Also kleinen, tonalen und rhythmischen Sinneinheiten, die Kinder erst hören, erinnern und dann selbst verwenden können. Und eigentlich ist das sofort einleuchtend, denn niemand käme ja auf die Idee, einem einjährigen Kind erstmal das Alphabet beizubringen, bevor es sein erstes Wort sagen darf. Oder wenn ein Kind sagt, irgendwie Mama sagen möchte, sagen wir nicht, Moment, bevor du jetzt Mama sagst, müssen wir es zuerst buchstabieren lernen. Also hm, a, hm, a. Sondern Sprache entwickelt sich eben nicht vom Buchstaben zum Wort, sondern Kinder hören Wörter, sie hören Satzmelodien, sie hören Betonungen, sie hören wiederkehrende sprachliche Muster und irgendwann beginnen sie selbst mit diesen Wörtern eben umzugehen. Und Gordon denkt musikalisches Lernen eben ganz ähnlich, also nicht vom Einzelton zur Musik, sondern von musikalischen Sinneinheiten aus. Und ein Pattern ist in diesem Sinne eben wie eine musikalische Vokabel. Klein genug, um von Kindern selbst gesungen oder rhythmisch gesprochen zu werden, aber eben auch bedeutungsvoll genug, um musikalische Struktur zu enthalten. Und dahinter steht ein wichtiges lernpsychologisches Prinzip, nämlich das Chunking. Was genau bedeutet das jetzt? Unser Arbeitsgedächtnis kann nur eine begrenzte Menge an Einzelinformationen gleichzeitig verarbeiten. Wenn zu viele neue Einzelinformationen eintreffen, verliert es quasi ein Teil der Information. Die genaue Zahl wird in der Forschung unterschiedlich beschrieben. Früher hieß es 7 ± 2 Einheiten. Neuere Modelle gehen eigentlich eher von einer kleineren Zahl aus, die wir im Arbeitsgedächtnis behalten können, also im Kurzzeitgedächtnis. Für unsere Praxis aber ist jetzt die genaue Zahl auch gar nicht so entscheidend, sondern das Prinzip. Also Informationen lassen sich besser verarbeiten, wenn einzelne Ereignisse zu sinnvollen Einheiten gebündelt werden. Also Beispiel, warum machen wir bei der Strichliste immer den fünften Strich als Päckchen? Weil wir so viel besser erfassen können, wie viele Striche wir schon geschrieben haben. Weil ab dem fünften Strich nebeneinander wird es unübersichtlich und wir können es nicht mehr auf einen Blick erfassen. Wir müssen dann anfangen, einzeln zu zählen. 4 können wir gut sehen. Wir gucken einmal hin und sagen, es sind 4. Da müssen wir nicht zählen. Der fünfte Strich sagt uns, das ist ein Fünferpäckchen. Damit haben wir es gechunkt und können super gut dann die Fünferpäckchen wieder addieren. Und genau darum geht es eben beim Chunking. Und genau darum geht es auch bei den Patterns. Wenn ein Kind jetzt 3 einzelne Töne hört, kann das zunächst einfach heißen bam, bam, bam. Also Ton, Einzelton, noch ein Einzelton. Wenn diese drei Töne aber als tonales Pattern erlebt werden, entsteht eine musikalische Sinneinheit. Also bam 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 oder bam bam bam. Es wird also eine kleine musikalische Vokabel. Etwas, das wiedererkannt, erinnert, nachgesungen und später auch in anderen musikalischen Zusammenhängen wiedererkannt und aufgegriffen werden kann. Deshalb bestehen jetzt tonale Pattern in der westlich geprägten Dur-Moll-Tonalität aus Dreiklangsbausteinen und nicht einfach aus Tonleiterausschnitten. Und sie orientieren sich damit eben an den Strukturprinzipien unserer Dur-Moll-tonalen Musik. Das ist wichtig und auch gleichzeitig ein bisschen begrenzt, denn natürlich ist diese Struktur, die Gordon entwickelt hat in seinen empirischen Forschungen, den Aufbau der Pattern und die Reihenfolge, wann welches Pattern unterrichtet wird und welches Pattern an welcher Stelle kommt, sehr kulturell geprägt. Und die konkreten tonalen rhythmischen Patternsequenzen aus diesen Patternheften von Gordon beziehen sich eben auf die westlich geprägte Musiktradition Nordamerikas und das in den 80er Jahren. Das heißt, das Grundprinzip ist wichtig zu verstehen. Musikalische Strukturen werden nicht zuerst abstrakt erklärt, sondern über hörbare, singbare und musizierbare Bausteine aufgebaut. Wenn wir jetzt in anderen Musikkulturen unterwegs sind, müsste man nochmal sehr genau fragen und neue empirische Untersuchungen machen, Forschungen machen, welche tonalen, rhythmischen und metrischen Strukturprinzipien dort grundlegend sind und wie die in der adäquatesten Reihenfolge, in der natürlichsten Reihenfolge angeleitet werden können. Für diese Folge bleiben wir aber bei dem Grundgedanken, Pattern sind musikalische Lernchancen und sie helfen Kindern, aus Einzelereignissen musikalische Sinneinheiten zu bilden. Wenn wir noch einmal einen kurzen Blick in die Sprachentwicklung werfen, so ist es ja so, dass ein Kind lesen und schreiben lernt, wenn es bereits über einen enormen sprachlichen Erfahrungsschatz verfügt. Die genaue Zahl, wie viele Wörter Kinder so mit Einschulungen verfügbar haben, variiert so ein bisschen und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man zählt, von verstandenen Wörtern, aktiv verwendeten Wörtern, Alltagssprache, Bildungssprache, ob sie mehrsprachig aufwachsen und so weiter. Aber grob gesagt, bis zum Schuleintritt verstehen Kinder bereits mehrere tausend Wörter. Häufig wird eine Größenordnung von etwa 10.000 verstandenen Wörtern genannt. Und die genaue Zahl ist jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, kein Kind beginnt mit Lesen und Schreiben bei Null. Bevor ein Kind ein Wort lesen kann, hat es dieses Wort meistens schon unzählige Male gehört, selbst gesprochen, damit kommuniziert, es in Sprache in den unterschiedlichsten Varianten verwendet. Und da lohnt sich jetzt eben die musikalische Gegenfrage. Mit welchem tonalen und rhythmischen Wortschatz setzen wir Kinder jetzt zum Beispiel vor ein Notenblatt? Haben Sie schon genügend musikalische Wörter gehört, gesungen, gesprochen, sich dazu bewegt und im musikalischen Kontext wiedererkannt? Oder erwarten wir von Ihnen zum Beispiel jetzt eine musikalische Lesefähigkeit, bevor dieser musikalische Wortschatz überhaupt aufgebaut ist? Und genau deshalb ist die Patternarbeit so wichtig, weil sie ein gezielter Weg ist, einen aktiven musikalischen Wortschatz aufzubauen. Und welche Rolle spielt jetzt die Patternarbeit im Kontext der musikalischen Interaktion, der Liedarbeit in unserem musikalischen Setting, in dem wir arbeiten? Wichtig ist zu verstehen, die Patternarbeit steht nicht neben der Arbeit an dem Liedrepertoire. Sie ersetzt auch nicht das Singen von Liedern. Sie steht eher mitten in dieser musikalischen Arbeit. Und wir denken dabei von dem Prinzip ausgehend whole, part, whole. Also wir haben das Ganze, dann den Teil und dann kehren wir zurück zum Ganzen. Whole, part, whole heißt, erst erleben die Kinder das Lied als musikalisches Ganzes, dann wechseln wir kurz die Perspektive, richten den Blick auf seine musikalische Tiefenstruktur, also auf die tonalen Funktionen, die metrische Ordnung, die melodischen Zusammenhänge oder die rhythmischen Zusammenhänge. Also wir wiederholen in der Patternarbeit nicht unbedingt ein bestimmtes Motiv aus dem Lied, Sie macht vielmehr die zugrunde liegenden tonalen und rhythmisch-metrischen Strukturen hörend, singend, sprechend, bewegend, wie auch immer, erfahrbar. Und danach kehren wir zum Lied zurück. Das heißt, das Lied wird nicht kleinteilig zerlegt durch die Patternarbeit, sondern in seiner musikalischen Struktur genauer und tiefer verstanden und danach anders musiziert, weil wir zu dem Erfahren und Musizieren des Liedes mit einem ganz anderen, tieferen Verständnis zurückkehren. Und dafür brauchen wir keine 20 Minuten Patterntraining. Es reichen eigentlich wenige Minuten, aber regelmäßig, konsequent und musikalisch wirksam wird das erst dadurch, dass wir es ganz regelmäßig in jeder Probe einbinden. Und wie schon beim Hörvokabular gilt auch beim Sing- und Musiziervokabular, entscheidend ist auch hier eine musikalische Vielfalt. Wir versuchen also immer wieder auch in der Patternarbeit kontrastierende Inhalte anzubieten und wir gehen vom Bekannten zum Unbekannten. Deswegen starten wir auch hier, also hier tatsächlich sehr strukturiert in unserem Breitengraden mit Dur-Moll und Zweier- und Dreier-Metrum in dem strukturierenden Anleiten von Pattern, während wir im Hörvokabular oder auch im Musiziervokabular von Liedern die ganze Vielfalt und Bandbreite von verschiedenen Tonalitäten und Metren weiter anbieten. Und wie genau verhält sich nun die Musizierpraxis in Bezug auf Liedrepertoire und Patternarbeit in den unterschiedlichen Altersgruppen? Da will ich nur einmal kurz nochmal differenzieren. Dieses Jahr ein Podcast für Kinder- und Jugendchorleitende. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die meisten im Kinderchor-Kontext tätig sind, die das jetzt hören oder im Jugendchor-Kontext und damit mit Kindern arbeiten ab 5 Jahren aufwärts, 5, 6 Jahre so. Aber weil vielleicht doch auch viele mit jüngeren Kindern auch noch zusätzlich arbeiten oder falls du nur im frühkindlichen Bereich arbeitest, möchte ich das nochmal kurz differenzieren. Also, wenn wir jetzt mit jüngeren Kindern arbeiten, damit meine ich Kinder zwischen 0 und 5, dann kann ein Lied musikalisch komplex sein, auch wenn Kinder es dann möglicherweise eben noch nicht vollständig selbst singen können. Das Lied gibt dann den größeren musikalischen Kontext und das Pattern gibt einen kleinen, machbaren eigenen Handlungsschritt. Das bedeutet, wir müssen den musikalischen Reichtum nicht auf das reduzieren, was Kinder sofort vollständig reproduzieren können, denn das ist jetzt bei Dreijährigen eher überschaubar. Wir müssen also nicht nur super einfache Lieder in Dur und im Viervierteltakt und mit ganz viel wiederholenden Strukturen singen, weil diese vielleicht leichter mitsingbar sind, sondern die Kinder brauchen weiter die Vielfalt, die verschiedenen Tonalitäten, verschiedene Metren und so weiter, habe ich alles schon gesagt. Das heißt, im frühkindlichen Musizieren kann es bedeuten, ich singe durchaus vielleicht musikalisch relativ komplexe Lieder. Die Kinder hören und bewegen sich dazu und erleben die Gesamtgestalt und ihr eigenes aktives musikalisches Tun findet vielleicht zunächst eben in diesen kleinen Echospielen mit diesen Pattern statt. Im Kinderchor wäre jetzt die Situation ein bisschen anders, denn hier wollen wir natürlich, dass die Kinder die Lieder auch selbst singen. Das ist ja ein Kinderchor. Das heißt, wir gucken natürlich, auf welcher Lernstufe sind die Kinder, was können wir schon erwarten und wir wählen Literatur, die zu dieser Gruppe passt. Aber auch hier bleibt die Frage, wie können wir trotzdem noch Vielfalt mit anbieten? Das heißt, wir wählen trotzdem nicht nur Lieder in Dur und im Viervierteltakt aus. Und schaffen wir es, die musikalische Welt nicht nur auf das zu reduzieren, was jetzt sofort funktioniert? Oder schaffen wir eine Probenkultur, in der Kinder zunehmend auch differenziertere musikalische Strukturen hören, singen und verstehen lernen? Und dabei kann eben die Patternarbeit so eine Brücke sein zwischen dem Lied als Ganzem und dem musikalischen Verständnis seiner inneren Struktur. Und jetzt komme ich zu den 4 wichtigen Bedingungen einer wirksamen Patternarbeit. Also damit die Patternarbeit musikalisch wirklich wirksam werden kann, sollten wir 4 Grundprinzipien beachten. Und zwar ist das die Trennung von tonalen und rhythmischen Inhalten, einen klaren musikalisch-syntaktischen Kontext, einen guten vorbereitenden Einatemimpuls und eine lebendige musikalische Gestaltung. Und diese 4 Punkte gehe ich jetzt einmal kurz durch. Als erstes spreche ich darüber, warum wir tonale und rhythmische Inhalte in der Patternarbeit im Kontext der Music Learning Theory trennen sollten. Das heißt, wir arbeiten entweder tonal oder rhythmisch. Das hat einen ganz einfachen Grund. Musik ist mehrdimensional. Wir haben die Tonhöhe, den Rhythmus, das Metrum, die Tonalität, die Harmonie, den Ausdruck. Und all das geschieht in der Musik gleichzeitig. Und gerade deshalb müssen wir einzelne Grundstrukturen für das Lernen manchmal getrennt erfahrbar machen, um sie entschlüsselbar zu machen oder auch verallgemeinerbarer machen zu können. Also das heißt, wenn ich ein tonales Pattern unterrichte, steht die tonale Struktur im Mittelpunkt. Wenn ich ein rhythmisches Pattern unterrichte, steht die rhythmisch-metrische Struktur im Mittelpunkt. Das hat eine Konsequenz, die in der Anleitung gar nicht so einfach ist. Und zwar, das heißt, wenn wir ein rhythmisches Pattern anleiten, haben wir ein Metrum, was die ganze Zeit durchgeht. Ich mache das einmal vor. Also ich würde dann zum Beispiel ein rhythmisches im Zweiermetrum sprechen. Zum Beispiel ba, 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 ba. Und die Kinder würden antworten ba, 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 ba. Ich würde dann ein neues Pattern vielleicht reingeben und das Metrum läuft immer durch. Ich mache es jetzt quasi direkt, damit ihr versteht, dass es immer weitergeht. Also zum Beispiel das zweite Pattern wäre dann vielleicht ba, 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 ba. Ba 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 ba. Das war quasi Vormachen, Nachmachen. Das ist sehr natürlich. So macht man ja auch Vorsingen, Nachsingen, wenn man Lieder einstudiert, so nach dem Prinzip. Da gibt's gar keine Schwierigkeiten. Schwierig wird's ein bisschen im Tonalen, denn wir wollen vermeiden, dass sich ein Metrum etabliert in unseren tonalen Pattern. Und da müssen wir ganz uns richtig rausziehen aus unseren musikalischen Konditionierung und es fühlt sich erstmal sehr unnatürlich an und das muss man richtig üben, dass man da so einen Flow und eine Leichtigkeit kriegt. Also ich mach's einmal vor. Sagen wir sind in Moll. Das war mein Kontext. Ich singe mein erstes Pattern. Bam, bam, bam. Kommt der Einsatz. Bam, bam, bam. Singen die Kinder nach und dann versuche ich vielleicht ein bisschen anderes Tempo zu nehmen, damit wir nicht in ein Metrum kommen. Also das nächste Pattern ist vielleicht bam, 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 singen die Kinder nach. Das heißt, ich variiere von Pattern zu Pattern ein ganz bisschen das Tempo. Die Pausen mache ich unterschiedlich lang. Ich versuche, dass es auf jeden Fall nicht genau ein Schlag lang ist, weil dann haben wir bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und dann sind wir eben automatisch gleichzeitig in einem rhythmisch-metrischen Struktur. Und das wollen wir vermeiden. Es gibt noch mehrere Gründe. Das wird jetzt ein bisschen lang alles hier, aber damit das erstmal klar ist, tonale Pattern ohne rhythmische, metrische Komponente und rhythmische Pattern ohne Tonhöhe, auf neutraler Tonhöhe gesprochen quasi. Und das heißt, ich setze mir auch einen Fokus, zum Beispiel für eine Probe, dass ich sage, in dieser Probe mache ich irgendwo mal Pattern in Dur und das wiederhole ich vielleicht in der nächsten Probe und in der nächsten Woche oder in den nächsten, nach zwei Wochen, nehme ich mir vielleicht einen rhythmischen Kontext und sage, ich mache jetzt zwei, drei, vier Proben lang immer rhythmische Pattern im Dreiermetrum und dann gehe ich zum Moll und dann gehe ich zum Zweiermetrum. Also, dass ich diese vier musikalischen Kontexte, Dur, Moll, Zweier, Dreiermetrum, regelmäßig rotiere. Entweder nehme ich mir selber, mache ich mir so eine Struktur wie so ein Curriculum oder ich passe es an die Literatur, die ich gerade singe. Das mache ich ein bisschen mehr so und versuche trotzdem immer im Blick zu haben, dass ich alle diese vier Komponenten immer wieder relativ gut durchrotiere. Punkt 2, Kontext zuerst. Das heißt, bevor wir mit Pattern arbeiten, muss der musikalisch-syntaktische Kontext klar sein. Was bedeutet das? Ich versuche das klarzumachen, dass dieses Prinzip, dass wir einen Kontext brauchen, um Inhalte eine Bedeutung zuzuordnen, nicht nur ein Spezifikum jetzt von der Music Learning Theory ist, sondern dass sich das bezieht auf Prinzipien der Wahrnehmungs- und Lernforschung, die in vielen Kontexten erforscht und bewiesen wurden. Und zwar Bedeutung entsteht nicht aus dem Reiz alleine, sondern aus dem Zusammenhang, in dem wir ihn eigentlich einordnen. Und da hilft vielleicht ein Beispiel, um das klarzumachen. Also ich nehme mal ein Beispiel aus der Sprachforschung zum Beispiel. Ein Text kann aus lauter bekannten Wörtern bestehen und trotzdem schwer verständlich sein, wenn wir den Kontext nicht kennen. Also ich sage den Text. Und du versuchst dir den Kontext selber zu erschließen, worum es da eigentlich geht. Der Text lautet wie folgt. Zuerst sortiert man Dinge. Die Menge darf nicht zu groß sein. Dann wird alles in Bewegung gebracht. Danach muss es wieder getrennt und getrocknet werden. Jetzt weiß man nicht so richtig, worum geht's denn da? Das strengt einen auch total an, weil man eben versucht herauszufinden, was ist der Sinnzusammenhang dieser Wörter, die ja an sich super einfache Wörter sind. Wir verstehen ja die Wörter. Wenn ich dir jetzt aber sage, es geht um Wäsche waschen, hast du gar kein Problem, den Text zu verstehen und dieselben Sätze ordnen sich ganz natürlich. Zuerst sortiert man Dinge. Die Menge darf nicht zu groß sein. Dann wird alles in Bewegung gebracht. Danach muss es wieder getrennt und getrocknet werden. Das heißt, nicht die Wörter haben sich verändert, sondern der Bezugsrahmen, um den es mit diesen Wörtern geht. Oder das geht quasi auf allen Sinnesebenen so. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir die visuelle Wahrnehmung. Sagen wir, wir sehen ein mehrdeutiges Zeichen, was ein bisschen schlampig geschrieben ist. Es könnte ein B sein und es könnte eine 13 sein. Lesen wir dieses Zeichen zwischen A und C, würden wir sagen, na klar, das ist ein B. Lesen wir es zwischen 12 und 14, sagen wir sofort, das ist eine Zahl, das ist 13. Also auch der Reiz kann derselbe visuelle Reiz sein, aber der Kontext verändert, wie wir das Symbol einordnen. Und musikalisch ist das eben ganz ähnlich. Ein tonales Pattern bekommt seine Bedeutung nicht isoliert, sondern in Bezug auf eine Tonalität, ein tonales Zentrum und eine harmonische Funktion. Und ein rhythmisches Pattern bekommt eben seine Bedeutung auch nicht isoliert, sondern in Bezug auf ein Metrum, einen Grundpuls und eine metrische Ordnung. Deshalb geben wir immer einen Kontext in Dur, bevor wir Pattern in Dur singen, einen Kontext in Moll, bevor wir Pattern in Moll singen und entsprechend einen rhythmischen, klaren, erfahrbaren, metrischen Kontext, bevor wir die rhythmischen Pattern im Zweier- oder Dreier-Metrum sprechen. Erst dann können Kinder ein Pattern nicht nur nachsingen oder nachsprechen, sondern es zunehmend als tonale oder rhythmische Sinneinheit im vorgegebenen Kontext erfassen. Das heißt, es kann ein Lied sein, es kann auch nur eine Floske sein. Also, wenn wir es uns ganz schematisch einfach machen wollen, können wir sagen, in Dur singen wir immer diese Folge. Da hatten wir alle sieben Töne der Dur-Skala. Und wir haben ganz klar den Grundton durch den Leitton installiert. Und dann können wir ganz einfach Dur-Pattern danach singen. Und dann dieselbe Floskel können wir in Moll singen. Harmonisch Moll. Und im rhythmischen Kontext wäre es eben zum Beispiel, wir können ein Lied im Zweiermetrum singen und danach Zweiermetrums-Pattern anleiten oder ein Chant, also einen rhythmischen Sprechgesang, rhythmische Improvisation machen, wie zum Beispiel da kommen die Pattern, die gehen. Also wir bleiben natürlich dann im selben Tempo und im selben Metrum und haben dadurch den Kontext gesetzt. Das dritte Grundprinzip, um die Patternarbeit wirksam zu gestalten, ist der Einatemimpuls. Der vorbereitende Einatemimpuls. Und der ist nicht nur stimmpädagogisch wichtig, sondern unterstützt auch die musikalische Vorbereitung eines Patterns und ist der Katalysator für den Audiationsprozess. Ähnlich wie beim Sprechen bereitet der Atem nicht jedes Detail einzeln vor, aber er organisiert die Äußerung als Gestalt oder den Gedanken, fast den Gedanken. Das heißt, wenn wir nachdenken, was wir gleich sagen wollen, atmen wir intuitiv automatisch ein. Und dieser Einatemimpuls sortiert in Sekundenschnelle unsere Gedanken, dass daraus sinnvolle Sätze kommen. Und beim Singen oder rhythmischen Sprechen eines Pattern hilft der Einatemimpuls eben Körper, Stimme, Timing und auch die innere Klangvorstellung zu koordinieren. So wird das Pattern nicht als Aneinanderreihung von einzelnen Tönen oder rhythmischen Ereignissen ausgeführt, sondern eben als Chunk, als zusammengehörige musikalische Sinneinheit, als ein Durtonika-Pattern oder als ein Zweiermetrum-Pattern. Und das sollten wir sehr gut modellieren, vormachen und auch für die Kinder mit einatmen, damit die angeleitet werden, das irgendwann automatisch zu tun. Denn erstmal atmen sie nicht so gut ein, wenn sie einfach nur was so ein Pattern nachsingen oder nachsprechen. Das heißt, unser Vorbild ist hier ganz, ganz wichtig. Das vierte Grundprinzip der Patternarbeit ist die lebendige musikalische Gestaltung. Und das wird manchmal ein bisschen vergessen oder gerät so ein bisschen unter die Räder. Denn die Patternarbeit darf trotz ihrer klaren Struktur nicht mechanisch werden. Und es ist so ein bisschen die Gefahr, dass es so statisch und technisch wird. Und wenn diese Pattern eben nur so trocken abgefragt werden, verlieren sie halt ihren musikalischen Sinn und werden dann eher so eine technische Übung. Und es macht auch gar keinen Spaß und es ist dann so gar nicht musikalisch. Und deshalb müssen wir uns immer wieder darin üben, diese Pattern so musikalisch wie möglich anzuleiten, sie mit einer körperlichen Präsenz anzuleiten, mit einem musikalischen Ausdruck. Und das ist möglich. Denn nur dann unterstützt die Patternarbeit nicht nur, dass wir irgendwie so korrekt das Nachsingen und Nachsprechen trainieren, sondern wirklich den Aufbau eines musikalisch verfügbaren tonalen und rhythmischen Wortschatzes und einer musikalischen Persönlichkeit. Und was ist jetzt genau das Ziel des Aufbaus eines Sing- und Musiziervokabulars mit Hilfe dieser strukturierten Patternarbeit? Ganz wichtig ist, die Patternarbeit ist kein Selbstzweck. Ihr Ziel ist ein aktiver musikalischer Wortschatz, mit dem Kinder tonale und rhythmische Strukturen nicht nur nachahmen, sondern eben zunehmend audieren, einordnen, abrufen und selbstständig verwenden können, damit vielleicht irgendwann improvisieren können. Das ist der entscheidende Punkt. Wir arbeiten nicht mit Pattern, damit Kinder möglichst viele kleine Bausteine korrekt nachsingen, sondern wir arbeiten mit Pattern, damit diese Bausteine verfügbar werden und zwar in eine Selbstständigkeit führen. Hörend, singend, sprechend, bewegend, musizierend, wie auch immer. So entsteht musikalische Selbstständigkeit und das ist das eigentliche Ziel. Also, wie wir schon hatten, es ist ein Unterschied, ob ein Kind nur mitsingt, weil ein Klavier, die Chorleitung oder die Nachbarstimme Orientierung geben oder ob es zunehmend eine eigene innere musikalische Orientierung entwickelt und dadurch selbstständiger und kompetenter musikalisch handeln kann. Also ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, worum es in dieser Folge ging. Wenn wir über das Sing- und Musiziervokabular sprechen, dann geht es nicht einfach darum, Kinder möglichst schnell zum Mitsingen zu bringen, sondern es geht darum, einen aktiven musikalischen Wortschatz aufzubauen. Und Pattern sind eben solche musikalischen Wörter in diesem Pool eines musikalischen Wortschatzes. Sie stehen zwischen dem großen musikalischen Ganzen und dem eigenen musikalischen Ton. Und sie helfen Kindern, Musik nicht nur zu hören oder nachzuahmen, sondern ihre inneren Strukturen zunehmend zu erfassen, einzuordnen und selbstständig zu verwenden und damit immer mehr die Fähigkeit zur Audiation zu entwickeln. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas mitnehmen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann einen Schritt weiter, denn dann geht es um das Denk- und Kommunikationsvokabular, also um die Frage, wie aus musikalischen Bausteinen nach und nach musikalisches Denken, musikalisches Interagieren und ein eigenständiger Umgang mit Musik entsteht. Und zum Schluss noch zwei Hinweise. Erstens, schreib dir schon mal in den Kalender ein. Symposium Junge Stimmen in Berlin an der Universität der Künste findet vom 9. bis 11. April statt. Sei dabei, ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Das wird bestimmt richtig toll. Und zweitens, wenn du die erste Folge dieser Reihe noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Sie legt den Kontext der Lernpyramide, auf dem diese Folge aufbaut. Und wenn dir diese Folge geholfen hat und gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast unterstützt. Und wie kannst du den unterstützen? Indem du mir eine Bewertung dalässt, die Folge mit Kollegen teilst, den Podcast 5 Sterne dalässt auf der Plattform, auf der du ihn am liebsten hörst. Denn damit hilfst du, dass diese Inhalte möglichst viele Menschen erreichen und dieser Podcast noch bekannter wird. Und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gudrun.